Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe. Und zwar trägt die Predigtreihe den Titel Meine Bibel und ich. Die Vorlage davon habe ich von unserem Bruder Mark Copeland, den habe ich auch gestern noch angeschrieben, freut sich darüber. Und ich hoffe, für euch ist das genauso ermutigend und auferbauend, wie ich den Eindruck habe, dass es für mich ist. Also meine Bibel und ich. Und heute ist der erste Teil. Der erste Teil behandelt das Problem des biblischen Analphabetentums. Was ist ein Analphabet? Ist jemand, der nicht lesen und schreiben kann. Das ist per se erstmal nichts Verwerfliches. Erstmal Kinder sind grundsätzlich Analphabeten und irgendwann kommen sie in die Schule und lernen das. In vielen Ländern auch nicht. Also etwas nicht zu wissen ist eben keine Schande, das ist erstmal eine Tatsache, weil wir müssen eben alles im Leben lernen. Aber es ist in unserem Land und ich glaube nicht nur in unserem Land ein größer werdendes Problem des biblischen Analphabetentums, eine Unwissenheit. Was steht hier wirklich drin? Und das ist auch nicht nur bei den Menschen, die gar nicht in eine Kirche gehen, die Menschen, die so in der Gesellschaft ohne Gott leben, so, sondern auch bei vielen, die sonntags sich versammeln, um Gott die Ehre zu geben. Ich glaube, in unserem Land steht noch bei den allermeisten oder bei sehr, sehr vielen Haushalten steht eine Bibel im Regal. Und mehr oder minder sind wir ja noch ein christlich geprägtes Land. Verändert sich aus meiner Sicht schon deutlich in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten. Aber vom Grundsatz her, wenn wir einige Jahrzehnte zurückschauen, ist das schon so im Vergleich zu vielen Ländern. Die Frage ist, wer liest denn eigentlich in der Bibel? Ist sie denn spannend? Ist sie unterhaltsam? Bringt sie eine sofortige Befriedigung, wie jetzt das Fernsehen zum Beispiel? Ich mache es an und bin unterhalten und die Zeit vergeht so schnell und geht mir das auch so, wenn ich die Bibel aufschlage und dann fange ich an zu lesen und schwupps sind 90 Minuten rum. Nun, wie schlimm sieht es denn wirklich aus in unserem Land oder bei uns mit dem Wissen über die Bibel? Wer kann die vier Evangelien benennen? Klar, Otto. Nein, das war eine rhetorische Frage, ich danke dir. Wir dürfen an der Stelle, wenn wir mit jemandem sprechen, ja nicht überrascht sein, wenn Menschen das nicht wissen. Weil heute im Religionsunterricht wird vieles überhaupt nicht mehr gelehrt. Also bei mir, als ich zur Schule ging, da gab es dann später im Religionsunterricht, da haben wir tatsächlich auch in der Bibel gelesen. Das ist heute zum großen Teil nicht mehr der Fall. Oder wer früher in den neuen Bundesländern groß geworden ist, das war auch nicht dort der Fall. Also Unwissenheit an sich ist erstmal, das ist normal. Die Älteren jetzt oder allein meine Generation, wenn wir mit mit Reader und mit Adam, mit denen sprechen, die mit Computern, mit allem so groß geworden ist, wie wir früher mit Lego und mit Holzbausteinen, die nehmen 5, 6 Begriffe in den Mund und wir, wie man so sagt, schlackern nur mit den Ohren. Das ist normal. Die Dinge, mit denen ich mich nicht beschäftige, die Dinge, die für mich keine Bedeutung haben, naja, davon habe ich keine Ahnung. Ganz einfach. Und wer nicht in der Bibel liest, nicht zur Kirche geht, wieso sollte der die vier Evangelien kennen? Oder benenne einige Jünger von Jesus. Bringst du mehr als 2 oder 3 zusammen? 5, 6, 7? Wie viele waren es überhaupt? Oder bekommst du 5 der 10 Gebote zusammen? Oder Gott hilft denen, die sich selber helfen. Ist das ein Vers in der Bibel? Vielleicht aus den Sprüchen? Oder waren Sodom und Gomorra Mann und Frau? Oder wer predigte die Bergpredigt? War das Billy Graham? Also es ist normal, da dürfen wir uns nichts vormachen. Und wir wollen unter dem ersten Punkt heute betrachten, welche Folgen eine Unkenntnis über Gottes Wort hat. Und dabei wollen wir uns im Einzelnen anschauen, welche Folgen hat es denn für mich? Welche Folgen hat es für die Gemeinde? Aber welche Folgen hat es auch für unsere Gesellschaft? Unter Punkt 2 betrachten wir dann das Gegenmittel, um die Folgen der Unwissenheit zu verhindern. Aber also hat diese wachsende Unkenntnis über die Inhalte der Bibel, hat die überhaupt Folgen? Welche Folgen hat biblisches Analphabetentum? Und eine Sache noch, um das klarzustellen. Es geht nicht darum, dass wir die Bibel auswendig können. Wenn wir, was ist das Gegenteil von einem Analphabeten? Es ist dann jemand, der lesen und schreiben kann. Er muss nicht gleich ein Buchautor sein. Versteht ihr? Also sich grundsätzlich etwas auszukennen, ist sehr wünschenswert, aber es ist nicht jedem, wir sind alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Gaben. Es geht nicht darum, dass jeder, der lernt zu lesen und zu schreiben, auch später Bücher schreibt. Aber die Grundkenntnisse, das ist schon sehr hilfreich. Wenn ich darüber nachdenke, welche Folgen das für mich persönlich hat, dann frage ich mich erstmal, was steht denn eigentlich in der Bibel? Was beinhaltet das? Das große Buch mit den vielen Büchern da drin? Es ist das Wort unseres Schöpfers, sozusagen unseres Herstellers. Letzte Woche hat Wolfgang ja den Brief gelesen, Schöpfer und Sohn. Und so ist es. Gott hat uns geschaffen. Und er weiß, wie wir funktionieren. Und er weiß, was uns hilft. Er weiß, was uns Probleme macht. Und Gott hat sich seinem Geschöpf offenbart. Und diese Offenbarung finden wir in der Bibel. Durch Propheten, durch die Apostel, durch Jesus Christus hat er sich offenbart. Er sagt ja auch zu seinen Jüngern, wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr meinen Vater gesehen. In der Woche hatte ich ein Gespräch in der Arbeit. Eine Kollegin berichtete mir, dass, also eine andere Kollegin, die in Elternzeit ist, ist jetzt in Mutterschutz, und sie hat ihr Kind zur Welt gebracht. Und alleine dieser Akt der Geburt, das ist so etwas Fantastisches, Unglaubliches, was da alles passiert und in der ganzen Schwangerschaft. Meine Kollegin sprach dann von dem Wunder der Natur. Ist klar, das ist die Blickrichtung, und Mutter Natur, das ist auch ganz toll. Das ist klar. Wenn du dir noch nicht die Gedanken gemacht hast, wie ist das alles so entstanden, dann ist das die Blickrichtung. Als ich mit der Kollegin sprach, da dachte ich an die Schöpferkraft Gottes und an die Unmöglichkeit, dass so etwas sich entwickelt aus nichts. Und dann, ich habe noch ein bisschen nachgelesen, mit der Schwangerschaft und die Nabelschnur. Und da sind so viele Wunder. Alleine das muss eigentlich reichen, dass ich zu der Erkenntnis komme, nee, das kann nicht aus Zufall entstanden sein und sich irgendwie entwickelt haben. Das geht nicht. Aber wenn ich eben diesen Blick auf so ein Wunder mit dieser Brille, wenn ich so einen Blick darauf werfe, also nicht mit, das hat Gott geschaffen, das hat Gott so gemacht, dann bleibt mir eben der Blick verwehrt und ich denke eben nicht nach über seine Existenz. Ich denke nicht nach über seine Liebe, über seine Macht und auch nicht über seinen Willen. Und ohne den Blick auf meinen Schöpfer bin ich darauf angewiesen, auch was mir andere Menschen erzählen, über Wahrheit, über Gerechtigkeit oder über den Sinn des Lebens. Wir wachsen eben doch auch auf und unsere Eltern prägen uns. Und die sagen uns, was wichtig ist im Leben und wonach wir streben sollten, wo es lang geht und was so die Stationen des Lebens sein sollten. Aber mein Maßstab und meine Auffassung von richtig und falsch ist dann eben auch stets eine relative Angelegenheit, nichts Absolutes. Ich meine, was für dich richtig ist und dein Weg, ist eben deine Wahrheit und du hast eine andere und so ist dann der Weg. Es gibt da nichts Absolutes. Und so sehen wir dann auch, was der eine gerecht findet, empfindet ein anderer als schreiende Ungerechtigkeit. Was wir jetzt bei uns in unserem Land, auch wieder was wir in den Schlagzeilen so lesen, der eine sagt, was Legales ist nun mal auch erlaubt und jetzt auf mal hören wir, also in moralischer Hinsicht müssen Dinge auch beurteilt werden. Also obwohl etwas legal ist, wird es doch moralisch verwerflich und die Gesellschaft lehnt das ab. Das ist interessant. Denn welche Moral legen wir denn jetzt zugrunde? Wer bildet denn meinen moralischen Kompass? Und wenn mein Kompass in die Richtung zeigt und deiner zeigt in die Richtung, naja, auf welcher Grundlage beurteilen wir dann das, was gerade so passiert? Und ohne Wissen aus Gottes Wort kann ich eben nichts über seinen Willen erfahren. Und dann fehlt mir etwas ganz Wichtiges. Psalm 119, ein wunderbarer Psalm über Gottes Wort in Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erinnert ihr euch, dass ihr da, als ihr das letzte Mal in Dunkelheit irgendwo lang gegangen seid? Die Hand vor Augen nicht gesehen und wenn ihr dann eine kleine Taschenlampe dabei habt oder euer Handy und könnt dann das Licht anmachen, oh, wie wunderbar das ist, dass man weiß, wohin man tritt, in welche Richtung. Da kommt irgendwo eine Treppe, aber ich weiß nicht wo, die geht nach unten und wenn ich nicht weiß, wo ist sie, dann also ein Licht auf meinem Wege. Und so ist Gottes Wort für uns. Weil Gott uns eben in- und auswendig kennt und wenn er uns sagt, so sollst du es tun, dann ist das auch das Beste. Ja, und was kann mir das Wissen aus Gottes Wort bringen? Im Psalm 119, Vers 111 heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzung, was uns als dein Wille überliefert wurde, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit und erfüllt mich mit Freude. Und in Vers 165 im selben Psalm, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, sie trifft kein Straucheln. Ich habe gestern noch in einem Buch gelesen über das erste Jahrhundert und wie es den ersten Christen denn damals so ging. Die ersten Christen haben das nämlich so erfahren, dieser kostbare Besitz für alle Zeit und Freude und Frieden. Und die haben das nämlich anders erfahren als viele Menschen heutzutage. Denn die Mehrheit der Christen damals, die waren arm. Und die blieben auch arm. Und sie wurden krank wie andere Menschen und sie starben wie andere Menschen. Doch halt, nicht ganz. Sie starben mit einer Hoffnung und mit einem Blick auf die Ewigkeit, weil sie haben Jesus Christus kennengelernt und wussten, was er für sie getan hat. Die Christen im ersten Jahrhundert, die wurden aber verhöhnt, weil damals war es ja auch, na, wenn du einen mächtigen Gott hast, wenn du jemanden, einen Gott anbetest, dann wird der doch auch für dich sorgen, dass es dir gut geht, dass es dir auch materiell gut geht. Aber das ist nicht die Blickrichtung Gottes. Gott ist an unserem Herz, an unserer Seele interessiert und nicht daran, dass wir im Überfluss leben. Denn die Armut, die kann auch frei machen. Die kann frei machen von dem Streben nach mehr und mehr und mehr. Wann ist denn eigentlich genug mal genug? Und wenn ich erkenne, was ich alles nicht brauche, dann bin ich dadurch reich geworden. Muss ich jeden immer das neueste Handy und nächste Handy oder du hast die und die App, jetzt muss ich alle Sorten haben? Vorhin hat dann Elmar ja auch gesagt, WhatsApp, nee, das habe ich gar nicht. Elmar, das wirklich ist das auch gut? Ja, das ist vollkommen normal. Wir müssen nicht alles haben, wir müssen nicht mit allem mitgehen. Wir brauchen auch längst nicht alles. Das erinnerte mich dann an 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich lese nochmal 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Und wie viele Leben bleiben unerfüllt? Wie viele Menschen irren durch ihr eigenes Leben, weil sie nicht der Führung Gottes folgen, weil sie nicht wissen, wie Gott sie führen möchte? Und hoffentlich wird auch klar, es geht hier nicht um das reine Wissen. Wie viele Bücher hat die Bibel, wie viele Verse und so weiter? Oder nein, darum geht es natürlich nicht im Ergebnis, ist klar. Es geht um das Verstehen, es geht um die Anwendung, es geht um, ja, was hat Gott uns eigentlich geschrieben, was möchte er von uns? Also wenn ich persönlich mich nicht mit Gottes Wort beschäftige, dann gehe ich ein Stück weit in die Irre. Ich gehe, wohin immer mein Herz mich treibt oder jemand anders mich hinschickt. Wo finde ich den Sinn des Lebens? Und welche Folgen hat dann die Unwissenheit über die Heilige Schrift für eine Gemeinde? Ein kleiner Blick in den alten Bund und auf das Volk Israel im Buch des Propheten Hosea in Kapitel 4, Vers 1. Hosea 4, Vers 1. Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Da ist keine Erkenntnis Gottes. Und die Folgen, die das dann im Land nach sich zieht, dadurch, dass dann auch die Priester ihrer Aufgabe nicht nachgekommen sind, folgen dann in den nächsten Versen 2 bis 5. Und in Vers 6, Hosea 4, Vers 6, da lesen wir, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen. So vergesse ich auch deine Kinder. Ja, wenn wir als Gemeinde den Blick in Gottes Wort vergessen, dann wird die Erkenntnis auch Stückwerk bleiben, nicht zunehmen und Gemeinden werden schwach. Im Hebräerbrief lesen wir doch, mit der Zeit sollten mehr Lehrer da sein. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, Hebräer 5, Vers 12, Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Und Petrus warnte auch schon damals vor falschen Propheten unter dem Volk und falschen Lehrern, die verderbenbringende Parteiungen einführen würden. 2. Petrus Kapitel 2, in die Verse 1 bis 3. Ja, wie viele Gemeinden sterben ab oder werden auch in die Irre geführt, weil die Glieder der Gemeinde nicht unterscheiden können, was richtig ist und was falsch ist. Nicht unterscheiden können zwischen Wahrheit und falscher Lehre. Und vieles passiert auch nicht unbedingt in böser Absicht. Denn ich lerne von jemandem und das dauert eben, bis wir viel gelernt haben, sodass wir auch Fragen stellen können und uns selber auch zu Schlüssen kommen. Ein Beispiel, ich habe kürzlich gehört, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, die Bekehrung des Saulus. Die meisten von uns kennen die Geschichte von Saulus, der die Christen verfolgte und dem dann unser Herr Jesus Christus erschienen ist. Er wurde blind, wurde nach Damaskus geführt, 3 Tage lang betete und fastete er. Und dann kommt ein Jude zu ihm namens Hananias und spricht ihn dann an und sagt, Bruder Saul, und dann kann er auch mal wieder sehen und Hananias spricht dann mit ihm. Und die Frage ist ja, wann ist Saulus, der später Paulus genannt wird, wann ist der dann eigentlich Christ geworden? Und das Argument, was ich da gehört habe, ist, der Hananias spricht ihn an, Bruder Saul, Bruder Saulus. Und weil er ihn ja mit Bruder anspricht, deswegen ist er also in diesen 3 Tagen, in denen er gebetet und gefastet hat, Christ geworden. Kleine Hausaufgabe oder Herausforderung, schaut doch einfach mal in der Apostelgeschichte nach, in einer Konkordanz und guckt nach dem Wort Bruder und Brüder und wie das verwendet wird in der Apostelgeschichte. Einfach der Hinweis, dass wir nicht nur, weil wir jemanden gut kennen und er vertrauenswürdig ist, also weil er das gesagt hat, dann glaube ich das so, sondern dass wir eben alles prüfen anhand der Schrift. Ist das überzeugend oder nicht? Und das ist Aufgabe von jedem Einzelnen. Denn das Wunderbare ist ja, die Christen werden alle als Priester bezeichnet, als Heilige. Nicht das, was in der Kirchengeschichte sich entwickelt hat, da gibt es dann die, die das Wissen haben und die anderen, die sitzen nur in den Bänken, früher durften sie die Bibel ja gar nicht alle lesen oder konnten sie auch nicht lesen. Das ist nicht das, was wir in Gottes Wort lesen. Sondern wir alle stehen in der Verantwortung, Gottes Wort besser kennenzulernen und unterscheiden zu können. Und dann gibt es auch noch die Folgen, nicht nur für mich selber, für eine Gemeinde, sondern für die ganze Gesellschaft. Wie steht es denn um die Moral in unserer Gesellschaft? Ist sie nicht verdreht? Wird nicht sogar manchmal Gutes mit Bösem vertauscht? Wie ist das, wenn heutzutage biblische Wahrheiten gepredigt werden? Biblische Wahrheiten, die nicht in die heutige Auffassung passen, werden sie dann zumindest toleriert? Wir haben hier in Bremen ja schon einiges dazu erlebt, nicht wahr? Oder wenn dann zum Beispiel Ehebruch als ein kleiner Seitensprung bezeichnet wird, wenn das Nichtvorhandensein eines moralischen Kompasses dazu führt, dass manche Handlungen zwar als moralisch verwerflich angesehen werden, aber sie sind eben trotzdem legal. Zeigt uns das nicht, dass vieles verdreht ist? Jesaja hat schon vor langer, langer Zeit gesagt, das lesen wir in Jesaja 5, Vers 20, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Ich habe nicht nachgeschaut, was die aktuelle Zahl ist, aber wie viele Kinder werden abgetrieben in unserem Land? Die Unschuldigen werden umgebracht und viele Schuldige finden Verständnis, weil sie ja gar nicht anders konnten und so weiter und so fort. Nicht pauschal, ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine, aber ist das nicht verdreht? Was für Zeitungen und Zeitschriften finden wir in den Arztpraxen? Diese bunten Zeitschriften mit ganz vielen Fotos und Geschichten von Menschen, die wir überhaupt gar nicht kennen. Menschen, die zum Teil zutiefst unmoralisch leben, aber die irgendwie, die verehrt und beneidet werden. Ich wäre so gern oder ich hätte so gern wie dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin oder der Sportler und so weiter und so fort. Und wie ist das mit denen, die sich für die Gesellschaft einsetzen, wie zum Beispiel der Lehrerberuf oder das Gesundheitswesen oder wird das genauso hoch geschätzt und gesehen? Ist das nicht verdreht? Scheidung ist einfacher gemacht worden, Ehebruch ist eben gar nicht so schlimm, die Ehe als solches ist eigentlich auch gar nicht notwendig. Und in der Sexualität ist fast gar nichts mehr falsch. Hauptsache, die Beteiligten sind sich einig. Wie hat sich Familie und Gesellschaft verändert? Böses hat sich in Form von Pornografie und sexueller Freizügigkeit im Namen der Freiheit, Freiheit ist so ein hohes Gut, nicht wahr, verbreitet und hat Familien zerstört und sogar das von Gott gegebene Recht, ja die Pflicht für die Eltern, ihre Kinder zu erziehen, auch das wird zum Teil eingeschränkt. Es erinnerte mich an das Ende vom Buch der Richter, jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Und diese Unwissenheit über das, was richtig ist, das vergiftet die Menschen, die Gemeinden und die Gesellschaft. Ja, es ist Zeit, den Kopf hängen zu lassen und dann wieder hochzunehmen und zu wissen, es gibt ein Gegenmittel dagegen. Und das erste Gegenmittel ist natürlich das tägliche Lesen in Gottes Wort. Wenn wir mit dem Psalm anfangen und in Psalm 1 schauen, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt ihm. Möchtest du sein wie ein solcher Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit? Das Laub verwelkt nicht hier wie bei unserem, ist jetzt nicht am Wasserbach gepflanzt, leider. So ein welkes Laub. Und wenn das so schön grün und saftig ist, ist das nicht ein wunderbares Bild? Was passiert, wenn ich jeden Tag in der Heiligen Schrift lese und mit Gott rede? Das wird mich näher zu meinem Schöpfer bringen. Und Schritt für Schritt wird das auch mein Verständnis von seinem Wort verbessern. Und ich werde Kraft und Trost und Hoffnung finden, in einer Art und Weise, wie sie nur die Heilige Schrift geben kann. Möchtest du deinen Teil dazu beitragen, das biblische Analphabetentum auszurotten? Und da ist noch etwas sehr Hilfreiches: das regelmäßige Bibellesen mit anderen. Die gegenseitige Ermutigung, die ist von höchstem Wert für uns. Denn wenn wir so durch den Alltag gehen, wer spricht denn über uns, über das, was wichtig ist? Bei der Arbeit, mit den Nachbarn, wie oft ist das Thema, wie Gott uns ermutigt, wie lieb uns Gott hat. Wir haben vorhin schon gehört, Elmar hat das gelesen in Hebräer 10, Vers 24, dass wir aufeinander Acht haben sollen, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und dann geht es weiter in Vers 25, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und in unserer Ortsgemeinde bieten wir eben einige Gelegenheiten dafür. Am Sonntag jetzt meist dann in der Predigt-Nachbesprechung Fragen zu stellen, sich auszutauschen. Mittwochs haben wir die Andacht von 19 bis 20 Uhr. Die Frauen, Männerstunden oder auch in noch kleinerem Kreis sich zu treffen und in der Bibel zu lesen. Und so kann man voneinander profitieren. Bist du bereit, daran teilzunehmen, um das biblische Analphabetentum auszurotten? Und da ist noch etwas. Eltern müssen ihre Verantwortung wahrnehmen, die Gott ihnen gegeben hat. Im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 6 bis 7, da heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollen in deinem Herzen sein. Und was sollst du damit tun? Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und die Ermahnung, die Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 4 an die Väter, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das können wir nicht, das dürfen wir nicht delegieren an die Gesellschaft, an den Staat. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir auch die Kinder- und Jugendstunden haben. Und da werden die Eltern unterstützt durch die tolle Arbeit von Johanna und Rebecca, von Devin und Michaela und von Adam und Devin in der Jugend. Aber wir können das nicht komplett abgeben. Das ist eine wunderbare Hilfe. Aber die Eltern müssen sich engagieren und die nächste Generation ausrüsten. Bist du bereit, deine Verantwortung in der Erziehung wahrzunehmen, um diese Unwissenheit zu beseitigen, zu verhindern? Und schließlich, wenn wir das Wort verkündigen hier am Sonntag oder auch in der Woche, dann tragen wir eine große Verantwortung. Und Paulus schreibt an sein geliebtes Kind, an Timotheus, im 1. Timotheus 4, 16, habe Acht, aber erstmal auch auf dich selbst, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Und auch im zweiten Brief sagt er ja zu ihm, was soll er tun? Predige das Wort und stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Weil es kommen Zeiten, er warnt dann, da werden die Leute nur noch ertragen, naja, was gut ist in ihren Ohren. Aber wir sollten erwarten, dass ein Prediger ein Mann der Bibel ist und dass aus dem Wort Gottes gepredigt und gelehrt wird und dass es nicht um unsere Unterhaltung geht und es geht nicht um eine Wohlfühltheologie oder eine Wohlstandstheologie. Und bist du bereit, genau dieses am Sonntag zu erwarten, um das biblische Analphabetentum auszurotten? Kommen wir zum Schluss. Es ist essentiell, dass ein Christ sich ausrüstet. Paulus schreibt ja an Timotheus, er sagt, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Und die werden wieder andere lehren. Und so kommen die Nächsten durch ihr Wort zum Glauben. Und was wir wissen, das beeinflusst unser Handeln und unseren Weg. Und wir müssen dieses Problem ernst nehmen. Oder viele könnten weiter leben und gehen in der Gewissheit, dass Sodom und Gomorra bestimmt bis ans Ende ihrer Tage glücklich zusammengelebt haben. Aber es waren nicht Mann und Frau, sondern es waren zwei Städte, die untergingen. Das ist ja wie hier Sodom und Gomorra, sagt noch eine Redensart, die wahrscheinlich aber eher den älteren Generationen vertraut ist, als dass es heute noch zum Sprachgebrauch gehört. Ja, bin ich bereit, dies ernst zu nehmen, und ich hoffe, dass die weiteren Predigten in dieser Reihe, meine Bibel und ich, uns weiter dazu ermutigen. Und da können wir in der Predigtnachbesprechung gleich einen Anfang machen, uns darüber austauschen, und schließen möchte ich erneut mit dem Vers von vor zwei Wochen. In der Hoffnung für alle aus 2. Korinther 2, Vers 11. Denn dieser Weg, wir wissen, wem dieser Weg, wenn wir den einschlagen, nicht gefällt. 2. Korinther 2, Vers 11, denn wir wissen nur zu gut, wie uns der Satan zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Amen. Amen.